insofern also denke ich einfach, dass man über organische Zusammensetzung tendenziell im Fall der Profitrate also nochmal neu eigentlich diskutieren müsste. Aber es ist natürlich auch so, dass hier natürlich an, auch und im sozusagen in den also klassischen orthodoxen also Vorstellungen ganz wichtige also Diskussionen notwendig sind. Wie zum Beispiel also die Tatsache, dass natürlich das Kapital das Gefälle zwischen also jetzt Bereichen hoher organischer Zusammensetzung, das heißt also sagen wir mal jetzt vollautomatischer Herstellung von Automobilen und also Bereichen niedriger organischer Zusammensetzung, wo sozusagen sehr viel Mehrwert produziert wird, anders organisiert. Das ist sozusagen dieses neue Modell, diese Vorstellung einer also polyzentrischen oder also ja, polyzentrischen Organisation der Weltwirtschaft, in der also Wachstumszonen, technologische Wachstumszonen umgeben sind von also Bereichen einem mehr, also sich abstufender Armut, aus denen heraus unglaubliche Mehrwertmassen jetzt also sozusagen in diese Zentren hineinfließen. Das heißt, das Kapital organisiert das Gefälle zwischen oder versucht, das Gefälle zwischen also jetzt Bereichen hoher organischer Zusammensetzung und Bereichen niedriger organischer Zusammensetzung neu zu organisieren, versucht also den keynesianischen metropolitanen Planstaat umzustrukturieren. Wir sehen das ja in der Bundesrepublik ganz eindeutig, aber in England noch sehr viel schärfer, zu also in so eine Umzonierung sozusagen und tut dasselbe natürlich auch in den drei Kontinenten. Man kann fast beinahe sagen, also es errichtet sozusagen seine hochorganisierten, also seine Zentren, also Kathedralen von Produktion, Produktivität und Macht mit hoher organischer Zusammensetzung überall auf der Welt und gruppiert darum eben einfach also ein abgestuftes, mobiles Gefälle von Bereichen niedriger organischer Zusammensetzung. Mhm.
Vielleicht, wenn wir noch auf eine andere mögliche Parallele zu sprechen kommen, jetzt zu den 30er Jahren, nicht? Der Nationalsozialismus hat ja eine lange Jahre hindurch hat er quasi mit Inflation und Kreditfinanzierung hat er quasi seine Form des Keynesianismus finanziert, nicht bis zu einem Moment, wo es dann quasi eine offene kriegerische Intervention brauchte, um ökonomisch da die Werte wieder reinzuholen. Seht ihr da auch oder du, siehst du da eine Möglichkeit oder Gefahr da, dass in den nächsten Jahren die direkten kriegerischen Interventionen, dass die zunehmen?
Also das alles, was also ich jetzt an Parallelen und Dynamiken strukturellen also Gesichtspunkten irgendwie untersucht habe selber und erforscht habe unter diesem Gesichtspunkt, das deutet eigentlich darauf hin. Man muss da verschiedene also Ebenen voneinander trennen. Also was du da genannt hast, das ist also diese nationalsozialistische Defizitfinanzierung, die letzten Endes also begleitet war von einem gigantischen Werttransfer, also Abschmelzung sozialer Garantien und also Transfer also von Werten in die Hochrüstung, die ja alles andere gewesen ist als nur Kriegsrüstung, nicht? Also es gibt ja sehr gute Untersuchungen darüber, dass letzten Endes also diese militärische Rüstung eine wirklich gewaltige industrielle Akkumulation gewesen ist. Also wenn man zum Beispiel die ganzen Maschinen, Werkzeugmaschinenbereich zum Beispiel ansieht und so weiter und so weiter. Also dieser Form von Transfer, die beschreibst du da natürlich richtig. Die technische Dynamik, die also beim NS hinführte, in die Notwendigkeit jetzt also ein neues imperialistisches Modell mit Gewalt durchzusetzen, das war schlicht und ergreifend die, dass also diese unglaubliche also Dynamik von Inflationsrückstau, das heißt also Konsum, Formen von Konsumverzicht und gleichzeitig also den Transfer also von Werten und die Herbeiführung, also die Akkumulation, also im militärisch-technologischen Bereich, dass die also dazu führte, dass letzten Endes sozusagen in den alten Modell also praktisch ohne Zusammenbruch, also diese Dynamik nicht fortsetzbar waren. Das musste schon sozusagen aus den dieser Dynamik im NS selber zum Krieg führen. Es gibt ja also diese Untersuchungen von Mason, die das ziemlich eindeutig also belegen. Es gibt einen anderen Bereich, der auch natürlich jetzt wieder virulent ist, das ist der imperialistischen Konkurrenz, denn dieselben also Dynamiken sind natürlich also in den anderen Metropolen auch wirksam, jetzt zurzeit in Japan, also wo es also sozusagen losgeht, und in den USA schon längere Zeit und damals natürlich auch in den USA und vor allen Dingen auch in Japan, aber also auch in England. Das heißt also, dass die Verwertungskrise natürlich also sozusagen immer gleichzeitig eine Verwertungskrise der imperialistischen Konkurrenten ist, die nun also versuchen, mit ihr eigenes Verwertungsmodell durchzusetzen. Am innovativsten waren damals der NS, die anderen haben sozusagen davon abgeschrieben und es kopiert. Und das musste natürlich dann in einem imperialistischen Krieg enden. Aber man kann noch etwas Zusätzliches sagen, was also noch viel wichtiger ist. Dieser imperialistische Krieg, der ist also sozusagen das Medium, nicht nur sozusagen das Medium der Durchsetzung, also der Konkurrenz und des Siegs sozusagen des einen imperialistischen Konkurrenten, sondern gleichzeitig auch das Medium, in dem ein neues Akkumulationsmodell durchgesetzt wird. Das war im Zweiten Weltkrieg ganz eindeutig, als Vorläufer ist sowas schon zu beobachten im Ersten Weltkrieg. Und nicht umsonst hat Le Cachemann, also der dieses Buch über Keynes geschrieben hat, eines der besten Bücher über Keynesianismus, das ich überhaupt kenne, hat der gesagt, dass also der Zweite Weltkrieg der keynesianische Krieg gewesen ist. Und es ist in der Tat so gewesen, dass in den USA im Zweiten Weltkrieg selber alle Instrumente des Keynesianismus, der staatlichen, also der gesamtwirtschaftlichen Planung und sozusagen Formen der sozialen Kontrolle gleichzeitig durchgesetzt worden sind und das neue keynesianische imperialistische Modell durchgesetzt worden ist. Und zwar in ihrem technischen Instrumentarium. Das heißt also, die Intention auf einen Weltkrieg hin ist nicht nur sozusagen eine blinde Mechanik, sondern dieser Weltkrieg wird als Option, steht als Option im Raum, jetzt also ein neues Akkumulationsmodell grundsätzlich durchzusetzen. Wir können natürlich jetzt nicht sagen, wo der Weltkrieg stattfinden wird, ob der also sozusagen unter den alten ehemaligen imperialistischen Konkurrenten stattfinden wird oder ob der eine ganz andere Form annehmen wird. Aber mit Sicherheit ist es so, dass also für diesen neuen, wirklich zu erwartenden Weltkrieg gilt, was für die früheren Weltkriege auch gegolten hat und was man auch schon über den Ersten Weltkrieg sagen kann, dass sie sozusagen also eine für das Kapital nicht nur zerstörerische, sondern vor allen Dingen produktive Bedeutung gehabt hat. Ich erinnere dabei also an dieses, nicht nur an Le Cachemann, dass der sieht das alles nur unter mehr oder weniger ökonomischen Gesichtspunkten, sondern an dieses hervorragende Buch von Milwarz über den Zweiten Weltkrieg, das bei DTV erschienen ist. Ich glaube, das ist Band 3, der also verwundert nach also sehr vielen Studien zu dem zynischen Ergebnis gekommen ist, dass er gesagt hat, wer sagt denn, dass dieser Zweite Weltkrieg unproduktiv gewesen ist? Er hat Gesellschaften zerstört, Menschen mobilisiert, sie in neue Akkumulationszentren reingepresst. Er hat Überbevölkerung abgeschmolzen. Er hat neue Industrien sozusagen zu einem Akkumulationsschub verholfen, die dann also nach 1945 zu den sozusagen den Kathedralen, also der Verwertung geworden sind, um die herum alles kopiert worden ist. Er hat neuen Technologien zum Durchbruch verholfen und so weiter und so weiter. Also das sind verschiedene Momente, unter denen man neu drüber nachdenken muss, also warum es einen Krieg geben wird.
Was sagst du denn zur These, dass das US-Kapital so quasi dem US-Kapital ein Hegemonialverlust drohe?
Ja, ich denke, das ist völlig wurscht. Also das ist der Punkt, der mir eigentlich am wenigsten Sorgen macht, aber über den sich all sozusagen diese Pseudo-Linken, Leute da aufregen. Das ist ja auch so, diese Weltwirtschaftskrise ist ja ein Gemeinplatz, wo alle plötzlich anfangen, die ersten Tänze zu tanzen, die wirklichen Wahrheiten, also des Klassenkampfs und Klassenkriegs und Wachstums, also von sozusagen technologischer Gewalt des Kapitals hinwegsehen zu dürfen. Es ist völlig wurscht, wo also, wie sich also die Hegemonie also des Kapitals über die Klasse, das ist die entscheidende Hegemonie sozusagen, sich organisieren will. wir müssen dafür kämpfen, dass sie es nicht tut. Es ist völlig egal, also in welchem Land sie das tut. Ich würde eigentlich eher sagen, dass also sie, wie ich das eben gesagt habe, polyzentrisch tut. Das heißt also, nachdem sie also den engen Rahmen des keynesianischen Nationalstaats, metropolitanen Nationalstaats, also jetzt also aufgelöst hat oder dabei ist zu deregulieren, wird sie also sich zunehmend supranational organisieren. Ich denke eben einfach, die Hegemonialfrage ist zum großen Teil auch deswegen eine überholte Frage. Mhm. Als Frage ist sie selber schon überholt, so viele Linke sich auch hiermit beschäftigen mögen. Mhm. Also ich halte es durchaus für möglich, dass sozusagen also strategische also Zentren der Akkumulation des Weltkapitals also sich zunehmend in Europa ansiedeln werden, und das ist ja eindeutig, dass das US-Kapital in ganz wichtigen Punkten erheblich an Kraft verloren hat. Darüber lässt sich also noch eine ganze Menge sagen, aber ich denke auch, dass es also zu einer anderen Arbeitsteilung zwischen also sozusagen den hegemonialen Bestandteilen, US-Bestandteilen des Weltkapitals und also Europa kommen wird. Aber ich halte es für absolut gefährlich, die aktuelle Krise unter Begriffen einer neuen imperialistischen Konkurrenz abzuhandeln, weil die imperialistische Konkurrenz ist die Form der Durchsetzung und das Instrument des Kapitals, also sozusagen zu versuchen, seine Hegemonie über die Klasse wiederherzustellen. Das ist der entscheidende Punkt.
Mhm. Es gibt ja, wenn vielleicht zum Schluss noch auf unser Polyzentrum da zu sprechen kommen, Europa, es gibt ja in den USA...
Entschuldigung, ich habe das nicht richtig verstanden jetzt eben.
Wenn wir zum Schluss vielleicht auf uns am meisten jetzt betreffende Polyzentrum da zu sprechen kommen, nämlich Europa. Mhm. Nicht, da gibt's ja, in den USA gibt es Ökonomen, die sagen, zum Beispiel die BRD oder Frankreich sind weniger krisenanfällig, weil sie eben zum Beispiel so bereits so ein Wirtschaftsgroßraum geplant haben in Europa mit dieser ganzen EEG-Süderweiterung, dass sie so einen Wirtschaftsraum haben, was den USA in dem Sinne heute noch fehlt, und die deshalb vorschlagen, dass die USA zusammen mit Kanada etwas Ähnliches dort planen und dann eben sich Mexiko und Zentralamerika ähnlich ökonomisch einverleiben, wie das gegenwärtig die BRD, Frankreich und so weiter machen,
ja.
mit der
Süd-EEG. Wenn du auf Großraum zu sprechen kommst, da fällt mir natürlich sofort der NS ein, ne? Die Vorstufe also des Systems von Bretton Woods und der Lösung dieser imperialistischen Konkurrenz im Zweiten Weltkrieg war sozusagen ein Modell der Konkurrenz der Großräume, das also in den USA, also im engsten Kreis sozusagen zwischen Roosevelt und seinen Mitarbeitern ab Herbst 1939 intensiv diskutiert worden ist, und wo also eigentlich im Grunde genommen zunächst mal vorübergehend ein Modell entstanden war einer Koexistenz der ähnlich strukturierten Großräume des nationalsozialistischen, des also Hemisphären-Großraums in eindeutiger Kopie und Orientierung am Nationalsozialismus, also da habe ich also eine ganze Menge Quellen für, und des asiatischen Großraums, die alle zusammen das englische Weltreich beerben sollten. Wenn solche Ideen heute aufkommen, und das ist auch eine von den Geschichten, also wo man wirklich also merkt, wie gefährlich also eigentlich Begriffe sind und wie sozusagen also die linke Theorie anfängt zu schillern und also die direkte Unterstützung des Kapitalismus oder des Kapitals hinüber zu wandern. Diese Theorie der Großräume, der Kooperation, also der Großräume, die wird also von Leuten vertreten, die hier im linken Spektrum also mit Interesse gelesen werden. Zum Beispiel Pior und Sabel, also in ihrem Buch, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie das heißt, das sind zwei MIT-Professoren, die neulich bei Wagenbach in Berlin aufgelegt worden sind, und Wagenbach nicht mehr so richtig links, aber zumindest sagen wir mal linksreformistisch, die also denken auch in diesen Kategorien von also neuen Großräumen. Und ich denke einfach, man muss sich also ins Gedächtnis zurückrufen, was damals Großräume bedeuteten. Es war sozusagen die Vorbereitung dieser letzten imperialistischen Auseinandersetzung, der imperialistischen Konkurrenz, die ihre neuen Reorganisationsmodelle mit einer unglaublichen Gewaltsamkeit, die Völkermord mit einschloss, jeweils sozusagen zunächst einmal im Konzept des autarken Großraums praktisch pilotprojektartig also vorweggenommen haben. Ne? Und ich denke einfach, was man immer machen muss, wenn man jetzt also über solche Sachen liegt, redet wie Großraum. Man muss sich daran erinnern, dass das also sozusagen schon einmal ein nationalsozialistisches Projekt gewesen ist. gewesen ist und diesmal sicherlich auch wieder sein wird. Und man muss also sich klar machen, dass das nichts anderes ist als also eine Reorganisationsstruktur des Versuchs, also der Herrschaft, der Hegemonie über die Klasse, die eben diesmal mit Sicherheit zu noch neuen Dimensionen von Zerstörung und Vernichtung führen wird.
Mhm. Eben vielleicht zu Europa, da, zu dieser ganzen EG-Geschichte, Süderweiterung, zum
ja, das ist mir Süderweiterung, wenn ich das mache, das habe ich eben gerade noch vergessen. Es ist ja so, dass also die EWG selbst also in dieser Formulierung Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und diesem Kürzel EWG praktisch dasselbe ist wie das nationalsozialistische Pilotprojekt der neuen Ordnung für Europa, das also mit dem ersten Überfall auf Polen also praktisch sozusagen seine praktische Realisierungsphase getreten ist. Diese EWG ist nichts anderes also als das, was damals vom NS konzipiert worden ist. Und auch solche Sachen wie also zum Beispiel die Europäische Zahlungsunion, die dann später also in die verschiedensten Formen also der europäischen also Währungskonstruktion rübergewechselt ist, ist nichts anderes als eine Orientierung an dem damaligen Modell der nationalsozialistischen Clearing-Union. Triffin hat das mal, der ist ja dieser Finanzspezialist, der auch damals also die Europäische Zahlungsunion sozusagen als Mentor die Konstruktion mit begleitet hat, das Konzept mitentwickelt hat. Der hat also sich orientiert an Keynes' Konzept der Clearing-Union und Keynes hat dieses Konzept eingestandenermaßen sozusagen von der nationalsozialistischen Verrechnungsunion des Rückgrat bzw. finanztechnische Medium des Großraums Europa. Also wenn wir jetzt von diesem Großraum reden, dann existiert das längst als Kontinuität, Fortsetzung der nationalsozialistischen, also hegemonialen, also imperialistischen also Planung und wird nun natürlich in der Süderweiterung erweitert und nimmt nun natürlich, zeigt nun wieder nach also drei Jahrzehnten Kreidefraß wieder allmählich die sozialpolitischen Zähne und wird also, wenn der Nationalsozialismus, dieser Spätnazismus, diese Kontinuität hier nicht gestoppt wird, wird tatsächlich also, glaube ich, also Brutalitäten von einem Ausmaß erwarten lassen, die also sicherlich nicht geringer sind als damals.
Mhm. Wenn wir da vielleicht zum Schluss zu deinem politischen Optimismus zurückkehren. Ich siehst du auch da für Europa allenfalls eine Zuspitzung der Widersprüche, eine Verstärkung da der Kämpfe oder siehst du nicht eher? Also ich meine, im Moment ist ja die Tendenz eher so, dass von der Gegenseite her eine Offensive herkommt. Nicht? Es gibt da die neuen Militärbündnisse zwischen Frankreich und Deutschland, es gibt die Offensiven gegen die regionalen Autonomiebewegungen wie die ETA in Spanien, nicht die Zusammenarbeit Frankreich-Spanien. Es gibt die meisten dieser Bewegungen sind ja eher in der Defensive, die IRA, Korsika und so weiter. Es gibt bei uns ja auch, also nicht nur in der BRD, auch in der Schweiz, gibt ja diesen riesigen oder so koordinierten Vorstoß auch der Reformisten innerhalb der Linken, da wenn man die neuen parlamentarischen Bewegungen da alle ansieht, die kommen. Es gibt die eigenen Bankgründungen der Linken und so weiter. Also siehst du da tatsächlich optimistisch, was die politische Kampfkraft unserer Bewegung in Europa angeht?
Tja, das ist also schwer zu beantworten. Ich bin insofern optimistisch, als ich doch beobachten kann, dass also das Kapital große Schwierigkeiten hat, mit neuen also Modellen aus dieser Krise herauszukommen und dass das geschuldet ist, auch gerade hier in Deutschland, einer gewissen Stärke einer linken Bewegung, die immer dequalifiziert wird als linke soziale Bewegung, die aber gleichzeitig doch einen Moment des grundsätzlichen Antikapitalismus sind, der das Kapital tatsächlich also auch in die Klemme bringt. Ich meine, es gibt in Deutschland eine große Angst, das ist die Angst vor 1918. Die hat also 1939 beim Eintritt in den Ersten Weltkrieg, in den Zweiten Weltkrieg eine große Rolle gespielt und die also wirkt jetzt jetzt mit Sicherheit fort. Ich denke einfach, dass also der Widerstand, den es hier gibt, gegen dieses spätnarzisstische Leistungsmodell auf den verschiedenen Ebenen, gegen den Atomstaat, gegen also die neuen Formen, gegen den Überwachungsstaat und so weiter und so weiter, dass die einer der Gründe sind dafür, dass die Wende bisher nicht funktioniert hat. Das heißt also, dass die CDU, die Sozialdemokratie hinkt da hinterher, permanent versucht, also sozusagen diese Kritik, praktische Kritik, die daher kommt, diesen Widerstand zu unterlaufen mit einem neuen populistischen Modell, mit einem neuen Populismus. Und nichts anderes als das ist der Grund dafür, warum also dieser kreidefressende Wolf, also Geißler und Blüm, also mit die also sich hier auszeichnen durch brutale sozialpolitische Modelle nach Chile reisen, um da also tatsächlich irgendwie außen also wirklich hier demonstrativ sich als Volksfreund darzustellen. Ich denke einfach, dass also der Prozess des der kapitalistischen Reorganisation immer noch sehr blockiert ist. Ob es tatsächlich hier zu einer gesamteuropäischen Intensivierung der sozialen Revolution kommen wird, oder sozialrevolutionären Tendenzen kommen wird, wird auch unter anderem davon abhängen, ob und wann endlich die Linken ihre alten marxorthodoxen Modelle der Revolution als Übernahme, also der Produktivkräfte aufgeben, das heißt also der Produktivkräfte, die sich eigentlich im Grunde genommen immer mehr als Destruktivkräfte erweisen und Vertrauen auf Formen von Organisation und Selbstorganisation von sozialrevolutionärer Gesellschaftlichkeit von unten. Ich denke einfach, das ist also ein Prozess, der auch wirklich offen ist. Ich denke, sehr viel wird davon abhängen, von der Geschwindigkeit der Veränderung des Bewusstseins, was Antikapitalismus eigentlich heißt und heißen kann. Optimistisch weiß ich nicht, ob ich sagen kann, also ob ich optimistisch bin. Optimismus ist entweder also ist sozusagen eine praktische Kategorie. Ne? Schwer zu sagen. Also ich kann nicht, man kann sich jetzt irgendwie in Katastrophenszenarien ergehen und sagen, man ist Pessimist. Ich bin eigentlich im Grunde genommen, also ich will nicht sagen Optimist, da würde ich ja sagen, also so und so läuft es irgendwie, wir können die Hände in den Schoß legen. Nein, wir müssen eben einfach also einen neuen Begriff von also sozialrevolutionärer, antikapitalistischer also Bewegung uns sozusagen praktisch erarbeiten. Und das heißt eine ganze Menge, aber ich denke einfach, das würde jetzt den Rahmen dieses Telefongesprächs überschreiten.
Detlef, vielen Dank. Vielen Dank. Ich sehe, wir sind ziemlich am Ende von unserer Sendezeit, also unserer Studiozeit hier. Ja. Und ich denke, wir haben doch jetzt ziemlich viele Punkte da angesprochen, die wichtig sind und die mir ermöglichen, da, denke ich, was Gutes zu machen.
Ja, ja, ich hoffe, dass ich rübergebracht habe, was ich meine. Ne? Der Punkt, der Grund ist einfach der, das ist alles so, also diese Klassenkonfrontation heute ist so grundsätzlich und so umfassend in allen sozialen, technologischen Dimensionen, dass also man nur sozusagen mit einem Gesamtüberblick, also dieser Realität, dieser Klassenkonfrontation, die man Krise nennt, gerecht werden kann. Und das, was wir berührt haben, sind einige Facetten. Und das klingt schon irgendwie reichlich spezialistisch und zum Teil mag es abgehoben klingen. Aber ich kann also nur warnen davor, sozusagen sich im Detail zu verlieren. Es geht tatsächlich im Augenblick ums Ganze. Das Kapital kämpft also mit seinen neuen Reorganisationsstrategien ums Ganze. Und dasselbe müssen wir natürlich auch tun.
Gut, ich denke, wir sehen uns so in 2-3 Wochen. Ja.